je näher die Zeit des Starts rückte, desto aufgeregter wurde das allgemeine Gemurmel und immer mehr Zuschauer bemerkten, dass von einem Champion noch jede Spur fehlte. Harry Potter war noch nirgends entdeckt worden. Einige seiner Gryffindor-Freunde rannten sogar ins Schloss zurück, um ihn zu suchen, kehrten jedoch immer allein zurück. Erst kurz vor Ablauf der Zeit tauchte er schwer keuchend aus dem Schloss auf. Begleitete vom Jubel vieler und der Enttäuschung einiger. Schaut mal, sagte ihn amüsiert. Er hat seine normalen Klamotten an. Er hat keine Ahnung, dass er heute ins Wasser muss. Sein Feuerblitz wird ihm heute wohl nicht helfen. Ich wette, er hat einen Plan, widersprach Merton sofort. Er sieht nicht so aus, als hätte er Angst. Vielleicht kommt er nur so spät, weil er die Lösung erst so spät herausgefunden hat. Warten wir es ab, war Ian offensichtlich nicht davon überzeugt. Es kann ihm doch nicht immer alles gelingen. Wir lieben es, unsere Helden zu loben, doch noch mehr lieben wir es, sie fallen zu sehen, flüsterte Toiriasa verstohlen in Tasu ins Ohr. Er musste bei dem Gedanken grinsen, denn Ians Tonfall passte genau zu diesen Worten. Es war eine seltsame Mischung aus Bewunderung und Neid. Er wollte gerade Toiriasa etwas Passendes antworten, als Mr. Beckman eine kurze Ansprache hielt und dann das Startsignal gab. Tasuin hörte drei Stimmen Zauberformeln murmeln und danach drei mehr oder minder elegant klingende Klatscher ins Wasser. Danach verschluckten die Anfeuerungen für einen kurzen Moment sämtliche anderen Geräusche, nur um wenig später in Gemurmel und Gelächter umzuschlagen. Schaut mal Potter. Steht im Wasser und weiß nicht, was er tun soll, triumphierte Ian mit Enttäuschung in der Stimme. Niemand in der direkten Umgebung antwortete. Tasuin selbst bemerkte, wie er hoffte, dass dem Gryffindor die Blamage erspart blieb, die Aufgabe nicht mal zu beginnen. Wenige Sekunden später ging sein Wunsch in Erfüllung und Harry Potter tauchte in die Fluten, was natürlich besonders die Gryffindors freute. Danach kehrte eine seltsame Ruhe ein. Und nu? Fragte Merton nach einer Weile. Wir warten, entgegnete Tasuin, da niemand sonst antwortete, und zuckte mit den Schultern. Natürlich warten wir. Aber das kann's doch nicht sein, regte sich der Junge auf. Das ist doch Quatsch. Naja. Im Grunde sind es ja Prüfungen für die Champions. Gab Cassandra zu bedenken, obwohl auch sie enttäuscht klang. Moment, sagte Winona und rief dann laut über die inzwischen murrende Menge hinweg. Professor Flitwick. Gibt es noch etwas zu tun, oder sollen wir Hausaufgaben machen gehen? Als der kleine Professor antwortete, lauschte nicht nur die Gruppe um Tasuin gespannt auf die Antwort. Es kann nie schaden, wenn sie ein wenig mehr Zeit mit der Schule, als nur darin verbringen, Miss Darkcloud, rief der Lehrer zurück. Aber in der Zwischenzeit könnten wir uns auch die Zeit mit einem kleinen Liedchen vertreiben. Wie es der Zufall so will, hat der Musikclub all seine Instrumente dabei und es steht ihnen allen frei mitzusingen. Oh toll, Professor! Entgegnete Winona sarkastisch. Wie aufregend. Einige lachten, andere murrten, aber am Ende war es doch so langweilig, dass man auf der Tribüne zu singen begann. Der Musikclub gab wirklich sein Bestes und Tasuin hatte das dumpfe Gefühl, sie hatten sich auf den heutigen Tag gezielt vorbereitet. Er hörte zwar einige Schiefertöne und wer immer die Triangel spielte, war immer einen Augenblick zu spät dran. Aber es war trotzdem gut und man spielte vor allem sehr schmissige und eingängige Stücke. Sogar für die Gäste war etwas dabei, was Tasuin aber nur bemerkte, weil die Bobatrons und Durmstrans dann besonders laut und überzeugt in ihrer Heimatsprache mitsangen. Trotzdem war die zweite Aufgabe des Trimagischen Turniers eine einzige Enttäuschung. Als nach einer halben Stunde Fleur de la Cour aufgeben musste, weil 10 Grindelos an ihr hängen, war dies noch ein kleiner Aufreger gewesen. Doch als die erfolgreicheren Jungs auftauchten, war es einfach nur ein, ach, der hat's auch geschafft. Nur die Punktevergabe war wieder ein wenig kontrovers, aber das musste wohl passieren, wenn man keine unparteiischen Schiedsrichter hatte. Zumindest gewann Cedric, als schnellster, und Harry Potter, als moralisches Vorbild, für Hogwarts und Tasuin schrieb danach am Mittagstisch, zusammen mit Toiriasa, Winona und Merton und vor den Augen der französischen Schüler. Einen kleinen Lästerbrief an N. Mand, ich hoffe, bei der nächsten Aufgabe, kommt es nicht nochmal zu einer solchen Fehlplanung für die Zuschauer, kommentierte Merton recht laut am Tisch. Während Tarsulen das bestimmte Gefühl hatte, dass gerade ein Direktor und ein Sportminister in Hörweite waren. Am nächsten Tag brach der Morgen für Tarsulen recht früh an. Obwohl er nicht in Marians Tagebuch gelesen hatte, war er nur auf 3 Stunden Schlaf gekommen und fühlte sich dementsprechend müde. Es war aber auch zu schwer, ruhig zu bleiben, wenn man im Traum einen alten Zauberer umbrachte, der ein wenig an Professor Dumbledore erinnerte. Zumindest hatte er es nicht genossen, wie es ihm der Narr hatte einreden wollen. Ihm war speiübel gewesen und er hatte es gerade so bis zur Kloschüssel geschafft. Und trotz dieses unschönen Aufwachens verbrachte er den gesamten Morgen nicht mit Sport wie üblich, sondern versuchte sich krampfhaft an den Traum zu erinnern. An ihm nagte das Gefühl, etwas übersehen zu haben. Etwas, das der Narr ihm hatte vorenthalten wollen. Doch er kam einfach nicht drauf, was es gewesen war. Irgendwann zur Frühstückszeit beschloss er dann jedoch, dass Nachschub für seinen gründlich geleerten Magen deutlich wichtiger war als sich Kopfschmerzen einzuhandeln und schob die Erinnerung beiseite. Nächste Nacht musste er einfach ein wenig besser aufpassen. Beim Frühstück gab es natürlich nur ein Thema, die blöden Gryffindors. Offensichtlich hatten die recht intensiv ihren Helden gefeiert und jemand hatte es dann in der Nacht für witzig gefunden, Feuerwerksraketen zum Ravenclaw-Turm rüberzuschießen. Tarsulen hatte davon in seinem Kämmerlein nichts mitbekommen, aber einige Mädchen waren ein wenig mehr als nur aufgeregt gewesen. Die Schuldigen waren auch schon gefunden, obwohl es keine Beweise gab. Doch allein 2 rote Haarschöpfe reichten wohl für einen begründeten Verdacht. All das heiterte Tarsulen ein wenig auf. Auch dass die Beobachtungs ein wenig geknickt wegen gestern waren und sich trösten mussten, dass noch nicht alles verloren war. Sie waren zwar ganz nett, aber das ging nicht so weit, dass man ihnen den Sieg wünschte. Die Stimmung bei den Durmstrans war da ein wenig anders. Dort schien man der Ansicht zu sein, unfair behandelt worden zu sein. Anscheinend sahen sie es nicht ein, dass man Blödheit als Moral sah und belohnte. He, du! Sprach ihn ein Mädchen energisch und unangenehm munter an. Ja? Drehte er sich halb um. Du hängst doch oft mit Toriyasa und Winona zusammen, oder? Ja, entgegnete er vorsichtig. Kannst du ihnen sagen, dass Hermine Granger sie heute Nachmittag um 3 bei einem B.11.R treffen, sehen will? Ich bin Hermine Granger. Ich weiß, wer du bist, sagte Tarsulen freundlich. Aber ich denke, heute ist ganz schlecht. Sie sind mit mir verabredet. Das ist kein Problem, entgegnete das Mädchen sofort. Du kannst ruhig mitkommen. Es geht um die Rechte und die Freiheit der Hauselfen. Das geht jeden etwas an. Eine Gesellschaft, die auf der Sklaverei von anderen. Patsy, meine Hauselfe, hätte sich wahrscheinlich umgebracht, wenn ich sie nicht in meine Dienste genommen hätte, unterbrach Tarsulen. Sie war sicher nur verwirrt. Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Aber sie hat es ernst gemeint. Manche muss man halt ein wenig ermutigen und an die Hand nehmen. Also kommst du mit zum Treffen? Du wirst der Erste mit einer eigenen Hauselfe und wir könnten uns Gedanken machen, wie wir ihr. Patsy, nicht wahr? Genug Selbstvertrauen für die Freiheit mitgeben könnten. Sie wäre dann ein leuchtendes. Patsy wird selbst entscheiden, wenn sie frei sein will, unterbrach Tarsulen erneut das begeisterte Mädchen. Ich werde ihr da nicht reinreden. Sie entscheidet. Niemand sonst. Na, wenn du dich da mal nicht irrst. Es war offensichtlich, dass Tarsulen das Mädchen nun doch ein wenig verletzt hatte. Ihr ausgeprägtes Sendungsbewusstsein ging ihm ein wenig auf den Nerv. Warum glaubte sie, dass sie die einzige Wahrheit in Bezug auf Hauselfen kannte? Nach dem, was sie erzählte, kannte sie nicht gerade viele von den kleinen Wesen und Patsy schon gar nicht. Ich werde Toriyasa und Winona sagen, dass du sie treffen willst, schloss er das Gespräch für sich ab. Ich werde aber sicher nicht mitkommen. Na ja, vielleicht überlegst du es dir ja noch. Ja, vielleicht. Wenn Snape plötzlich warmherzig wird, dachte er dabei. Er hatte keine Lust sich zu streiten und er hatte eigentlich auch nicht vor, auf die Zusagen seiner Freundinnen zu verzichten. Tuliyasa ließ dafür ihres Löseren Nachhilfe und Winona anscheinend einen romantischen Ausflug mit Merton sausen. Er hatte zuerst gefragt. Zu seiner Freude teilten die Mädchen diese Auffassung und so saßen sie am Nachmittag im Zauberkunstunterrichtsraum. Professor Flitwick hatte für sie aufgeschlossen, denn es war nicht einfach, einen ruhigen, warmen Platz außerhalb der Gemeinschaftsräume zu finden. Es gab zwar einige, die allgemein zugänglich waren, aber die waren bei schlechtem Wetter immer belegt und am Sonntag trafen sich auch noch viele der Clubs und die brauchten viele der Räume. Tazuin hatte eben den Mädchen von den letzten Einträgen in das Tagebuch erzählt und war gerade an der Stelle mit Ans Rate angekommen. Was ist dann passiert? Fragte Winona. Weiter hab ich nicht gelesen. Ich konnte einfach nicht mehr. Kann ich verstehen, murmelte Tuliyasa nachdenklich. Ich hab manchmal ähnliche Albträume. Nur mit Regina und Kaix. Möchtest du denn weiterlesen, Tazuin? Fragte Winona. Wir wissen ja, wie es enden muss. Wenn ihr in meiner Nähe bleibt, ja, gestand Tazuin. Aber ihr müsst aufpassen. Die Runen machen irgendwas mit mir. Sie. Er suchte die richtigen Worte. Sie beinhalten Ans Gefühle. Irgendwie. Und wenn sie die Kontrolle verliert, dann hab ich echt zu kämpfen. Wie kommt das? Fragte Tuliyasa. Das war doch am Anfang nicht so. Ich glaub, Marianne ist im Laufe der Zeit immer besser. Nein, halt. Korrigierte er sich. Sie ist präziser geworden. Vielleicht sogar ohne es zu merken. Sie konnte sich halt immer besser in Runen ausdrücken und das bekomme ich wohl jetzt zu spüren. Wie erkennen wir, wenn es dich erwischt? Fragte Winona pragmatisch. Keine Ahnung, zuckte Tasu in die Achseln. Seid einfach vorsichtig und vielleicht ist es besser, mir nicht genau gegenüber zu sitzen. Er hörte, wie sich Tuliyasa ein wenig zur Seite bewegte. Okay, kannst du anfangen, sagte sie dann mit deutlicher Sorge in der Stimme. Ich hab lange nicht geschrieben. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und ich wusste lange auch nicht wie. Sie haben Lashay getötet und das aufzuschreiben hat alles nochmal in mir hochgekocht. Ich schäme mich ja so für das, was ich getan habe. Wenn ich es Nanu sage, dass ich das Versprechen, das ich ihr gab, gebrochen habe. Ich habe meiner Wut freien Lauf gelassen. Da hilft es nicht, dass ich die anderen verschont habe. Der Gemeinschaftsraum war ein einziges Trümmerfeld. Es hat mich kaum befriedigt. Ihre ängstlichen Schreie hingegen schon. Doch danach war mir auch klar, dass man es mir nicht verzeihen würde, selbst wenn man den Grund versteht. Sie würden mich aus Hogwarts werfen und in eine Klapsmühle stecken. Oder schlimmer noch, zu meinen Eltern. Es gab nur einen Weg, so schnell wie möglich weglaufen. Ich hatte gerade diesen Entschluss gefasst, als Jason plötzlich neben mir stand und mir meine Sachen, und seinen eigenen Besen, einen dieser coolen neuen Nimbus 1901, in die Hand drückte. Er hat dann noch ein paar Sachen gesagt, aber einzig hängen geblieben ist bei mir nur, dass er es mir zu schulden glaubte. Natürlich ging seine Freundlichkeit nicht so weit, mir den Besen zu schenken. Aber egal. Er hat zumindest dafür gesorgt, dass ich schnell wegkam. Ich kann nur raten, was mit ihm passiert ist, aber ich hoffe, es war meine Strafe, die ihn netter gemacht hat. Es blieb der einzige Lichtblick. Halb ging ich, halb flog ich danach zu meiner Hütte im Wald. Zu Oliver. Ich war noch nie am Tag da gewesen und deshalb ein wenig erstaunt, weil niemand da war, mich zu begrüßen. Ich trocknete meine Tränen, säuberte mein Gesicht, trat ein und ging hinauf zu meinem Raum. Es war still, aber ich hörte. Marianne ist noch nicht so weit, sagte Oliver entschieden. Sie trinkt das Blut völlig selbstverständlich, sagte eine ihr unbekannte Stimme. Lasst sie den letzten Schritt machen. Wenn ich könnte, würde ich kotzen, weil ein Abkömmling in meiner Nähe ist. Gerade weil sie ein Abkömmling ist, müssen wir langsam und vorsichtig vorgehen. Wir müssen warten, bis sie selbst den Drang verspürt. Ein weiterer Dementor nutzt uns überhaupt nichts. Dann drängt sie wenigstens ein wenig in die richtige Richtung, Sir Oliver, bettelte der unbekannte Geist. Sie ist unsere einzige Chance, wieder Einfluss auf die Welt zu nehmen. Doch noch kann sie sich wieder befreien und dann ist sie intelligent genug, um uns wieder in der Vergessenheit verschwinden zu lassen. Wir werden Geduld haben, befahl Oliver kategorisch. Ein Einhorn zu töten und sein Blut zu trinken ist keine Entscheidung, die ein kleines Mädchen mit Begeisterung trifft. Zuerst müssen wir sie auch weiterhin von der Welt da draußen entfremden. Das Gör vertraut uns, sie liebt uns. Machen wir so weiter, bis sie zu einer Gläubigen geworden ist.